So, kommen wir zum nächsten Thema, die Neuordnung der Digitalisierung und die damit verbundenen tiefgreifenden gesellschaftlichen Ereignisse, der ganze Wandel, beschäftigt uns alle. Das haben wir jetzt schon spätestens heute hier gemerkt. Überall kommt es vor. Aber der nächste Gastredner, auf den ich mich sehr freue, den beschäftigt das ganz besonders und natürlich auch sein Unternehmen. Warum? Das kann ich Ihnen sagen. Es ist Europas größtes Telekommunikationsunternehmen, die Deutsche Telekom AG. Und sie hat natürlich wie kaum ein anderes Unternehmen den Anspruch, immer zu den digitalen Anführern, den Vordenkern zu gehören und den Anschluss nie zu verlieren. Sein neuester Paukenschlag der Telekom heißt 5G. Das ist die nächste Mobilfunkgeneration nach LTE, richtig? Und sie gilt in der Industrie sozusagen so als Datenturbo, ja, für autonome Fahrzeuge, selbstfliegende Drohnen und vernetzte Fabriken. Alles nötig, wollen wir alles haben. Das heißt also, für die Telekom ist 5G der neueste Beitrag für ein wettbewerbsfähigeres Europa in einer globalisierten Wirtschaft und Welt. Nicht unwichtig. Ihr Chef, den Sie gleich kennenlernen werden, sagt so schön treffend, wer nicht mitbekommt, was auf der Welt passiert, ist abgemeldet. Da hat er völlig recht. Wir sind sehr froh, dass er sich heute hier bei unserem Publisher Summit angemeldet hat. Begrüßen Sie wirklich ihn und seine Zukunftsvisionen mit einem großen Applaus, den Vorstandsvorsitzenden Timotheus Höttges von der Telekom AG Deutschland. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Thiemann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, einen freundlichen guten Morgen wünsche ich. Als ich mir das Programmheft angeschaut habe und dort Bernhard Pörsken und Thomas Bellut entdeckt habe, dann dachte ich kurz, ich spreche bei den Berliner Tagen der Medienkritik. Daraufhin habe ich als Aufsichtsrat des FC Bayern München direkt mal Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge angerufen. Und ich bin zu der Erkenntnis gelangt, ich spreche heute mal ganz unverfänglich über 5G und das digitale Narrativ und nicht über andere Themen. Spaß beiseite. Es ist bemerkenswert als auch wichtig, dass Sie mit dieser Veranstaltung über den Tellerrand Ihrer Industrie hinausschauen und der Geschäftsmodelle, die Sie betreiben, und mitbekommen, was sozusagen in der Digitalisierung, in den technischen Möglichkeiten sich entwickelt. Und in einer Welt schwindender Bindungen und Gewissheiten sind gerade diese Rückkopplungen zwischen Unternehmen und auch der Gesellschaft meines Erachtens von ganz besonderer Relevanz. Gleichzeitig gefällt mir, dass Sie offenbar nicht in Pessimismus verfallen. Auch das haben wir ja gerade gehört. Was angesichts scheinbar übermächtiger Plattformen außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa, alle aus Übersee nicht abwegig wäre. Und ich meine, Sie kennen meine Aussage zum, wir haben die erste Halbzeit krachend verloren. Da ging es damals um die B2C-Geschäftsmodelle, um die Googles, um die Facebooks, die Social Medias, die Search-Plattformen. Das B2C-Geschäft, was heute, ich sage mal, fast zu 80-90% außerhalb von Europa in den USA stattfindet. Und ich prognostiziere Ihnen, wir verlieren gerade die zweite Halbzeit, auch krachend. Ich hoffe, es gibt 3 oder 4 Halbzeiten. Weil gerade wandern die Daten, wo gehören die Daten hin? Was ist die Heimat der Daten? Die Cloud. Da sind die Daten zu Hause. Und wenn Sie sich heute anschauen, sind 80% der Cloud-Anbieter nicht mehr deutsche und nicht mehr europäische Unternehmen. Tendenz gravierend steigend. Es sind die Amigos heute, nicht mehr die GAFAs, die hier dominieren, ob das nun Microsoft, Amazon sind, aber auch Asiaten, die diese Industrie für sich strategisch erarbeitet haben. Tencent und Alibaba. Und wir werden, wenn das so weitergeht, in den nächsten 3 bis 4 Jahren noch 4% unserer Daten in europäischen Datenfarmen und Datenservern speichern. Und damit ist die Konsequenz für die dritte Halbzeit, wenn es sogar es gibt, oder das dritte Viertel oder wie viel auch immer kommen mögen, schon vordefiniert. Weil wenn Sie Daten an einer zentralen Stelle haben, was machen Sie mit Daten? Sie müssen Daten analysieren können. Und darauf bauen Sie Machine Learning auf, Natural Language Processing und darauf bauen sie die künstliche Intelligenz auf, die wir haben wollen. Das heißt, die Voraussetzungen sind erstmal die Datenhaltung und dann die Datenanalyse. Also vor dem Hintergrund, dass Sie der Zukunft positiv begegnen, meinen äußersten Respekt. Aber ich glaube, genau das ist auch Unternehmertum, dem wir uns stellen müssen, oder in Ihrem Fall Verlegertum. Ich komme gerade aus Asien wieder. Ich verbringe grundsätzlich 2 Wochen im Valley, 1 Woche in Asien, meistens Südkorea und China, plus Japan, um zu sehen, was da los ist. Weil wir sitzen immer hier und reden darüber, was die anderen anders machen, in der Regel besser machen als wir. Und nehmen das als Fakten. Ich vertraue da lieber auf das, was ich vor Ort sehe und was ich dann mitbekomme. Und ich treffe mich dann mit Unternehmen, wie jetzt in dem Falle für den Großen, wie Samsung oder mit Alibaba, aber auch mit anderen Unternehmen, kleineren Unternehmen wie Naver oder großen Search-Plattformen, die in Asien momentan entstehen. Ich habe mich diesmal auch mal mit Autobauern beschäftigt, wie BYD, Eli oder NIO. Vielleicht haben Sie von den Unternehmen noch nicht gehört. Ich sage Ihnen, das wird in Kürze für uns auch marktrelevant werden. Und das sind hochinnovative Unternehmen, die dort entstehen und mit ganz neuen Ansätzen, was Kundenbindung, was Kundeninteraktion betrifft. Nur ein Beispiel. Bei NIO können Sie ein Auto per App in 3 Minuten konfigurieren und es wird in 28 Tagen an Sie ausgeliefert. Der wesentliche Unterschied zwischen denen und uns ist aber nicht der zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb. Es ist nicht Technik, meine Damen und Herren, sondern es ist eine Kulturfrage. Der Unterschied liegt zwischen einer teilweise aggressiven Nostalgie hier in Europa, hier in Deutschland. Früher war ja alles besser und alles hat besser funktioniert und die Rahmenbedingungen waren günstiger. Und den Asiaten mit einem enormen Zukunftsoptimismus, nämlich morgen wird alles besser. Das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage, die ich zwischen europäischen deutschen Unternehmern und den asiatischen Werten. Lassen Sie uns also über die Zukunft sprechen. Die kanadische Literaturnobelpreisträgerin Margaret Atwood hat dazu gesagt, "All stories about the future are actually about the now." Alle Geschichten über die Zukunft handeln eigentlich vom Heute. Wer die Zukunft schwarz malt, wer Zukunftsängste schürt, hat also offenbar schon heute Angst und ist schon heute mit dem Status quo kontinuierlich unzufrieden. Oder kurz, er wird wütend. Das meine ich mit aggressiver Nostalgie. Wenn wir als Unternehmer und Unternehmen also für Zukunftsoptimismus und damit auch zu Dynamik und zu einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung beitragen wollen, muss dies immer, meiner Meinung nach, 2 Dimensionen umfassen. Erstens, wir sollten nicht leichtfertig in den Chor der Schwarzmaler und Pessimisten verfallen. Nicht alles schlecht reden, sondern auch optimistische Geschichten über diese Zukunft erzählen. Man könnte zum Beispiel von Flugtaxis reden, zum Beispiel Lilium aus München, ohne sich verbal darüber lustig zu machen. Also den Dystopien, Utopien entgegenhalten. Und zweitens, es kommt im konkreten Handeln darauf an, dass diese Utopien letztlich dann auch wahr werden und nicht zu falschen Versprechen geraten. Dabei müssen wir der Komplexität unserer Umwelt, der Technologien und der Welt gerecht werden. Auf beide Punkte möchte ich anhand von 2 Leitgedanken etwas tiefer eingehen. Ich beginne mit der Utopie. Die Digitalisierung ist für mich das größte Geschenk, das der heutigen Generation gemacht wurde. Denn sie trägt dazu bei, grundlegende Herausforderungen unserer Zeit perspektivisch nach vorne zu lösen. Von der Mobilität über den Umwelt- und Klimaschutz bis hin zur Gesundheit und Bildung. Ich brauche Ihnen die Beispiele gar nicht alle zu erzählen. In Smart Cities können wir angesichts einer wachsenden Bevölkerung 7, 8, 9 Milliarden Menschen auf diesem Kontinent ohne Digitalisierung in überhaupt keiner Form mehr zusammenleben. Dank intelligenter Verkehrssysteme, sparsamer Licht- und Energieversorgung, smarter Müllentsorgung, weniger Staus, bessere Luft, digitaler Bürgerservice. Die Telekom hat dafür bereits ein eigenes europaweites Maschinennetz aufgebaut, das tief in die Gebäude eindringt, dass alle Sensoren und Metern damit abgelesen werden können. Telemedizin. Erreichen wir bald auch diejenigen, die keinen Arzt mehr um die Ecke haben oder bei uns auf dem Land oder in medizinisch unterversorgten Gebieten, schwer zugänglichen Regionen weltweit leben. Ein digital unterstütztes Bildungssystem erleichtert den Zugang zu Informationen, zur Bildung, unabhängig von Herkunft, Alter, Lebensmittelpunkt. Und Maschinen, die nahtlos miteinander kommunizieren, werden uns Menschen viele stupide und körperliche, über Gebühr belastende Arbeiten abnehmen können. Und auch für Medien gibt es durch Digitalisierung nicht nur neue Konkurrenz. Durch Zerstreuungsmedien à la Facebook, YouTube und Instagram, sondern auch ganz neue journalistische Formate, die eine ganz neue Teilhabe und eine ganz neue Gestaltung des öffentlichen Diskurses ermöglichen. Aus Gatekeepern werden Türöffner. Dafür muss ich gar nicht in die Zukunft schauen. Ein Beispiel ist die Aktion Deutschland spricht, zu der kürzlich 11 Medienhäuser aufgerufen haben und über die sich im September Tausende von Menschen mit unterschiedlichen politischen Auffassungen zum direkten Dialog trafen. Das bringt mich zu meinem zweiten Leitgedanken. Es ist wichtig, positive Geschichten über die Zukunft zu erzählen. Es kommt aber noch mehr darauf an, heute die richtigen Weichen für die Umsetzung zu stellen. Und ich kann Ihnen sagen, ich weiß, wovon ich da rede, bei der Deutschen Telekom. Der Deutschen Telekom geht es übrigens extrem gut. 75 Milliarden Umsatz. Wir wachsen im Umsatz zwischen 2 und 4%, im Ergebnis 5 bis 7. Unser Free Cashflow ist um 10% gewachsen, über 5 Jahre hinweg. Und wir haben in der gleichen Zeit jedes Jahr ohne Frequenzspektrum um die 12 Milliarden Euro pro Jahr investiert. In Amerika 40 Milliarden Dollar in den Ausbau einer 4G-Infrastruktur für das ganze Land, die heute 330 Millionen Kunden umfasst. Oder auch in Deutschland, wo wir mittlerweile pro Jahr 5,5 Milliarden pro Jahr nur in die deutsche Infrastruktur investieren. Was übrigens 40% mehr ist, als das, was mein Vorgänger in diese Infrastruktur investiert hat oder investieren konnte. Wenn wir heute pro Tag 19.000 Haushalte ans Glasfasernetz anschließen, wenn wir im Jahr 60.000 Kilometer Glasfaser verbauen und jedes Jahr 1.300 neue Mobilfunkmasten nur in Deutschland bauen, um die Funklöcher zu schließen, dann ist das eine gigantische Infrastrukturleistung, die wir bei der Deutschen Telekom momentan zu stemmen haben. Aber das reicht nicht. Meine positive Utopie nach vorne ist eine flächendeckende Versorgung Deutschlands. Jeder Kunde soll das, was er braucht, überall bekommen können. Und zwar mit einem digitalen Zugang. Wir lösen das. Manche von Ihnen kennen vielleicht den Roman Per Anhalter durch die Galaxie. Da wird einem Computer die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest gestellt. Der Computer rechnet ein paar Millionen Jahre und am Ende lautet die Antwort 42. Momentan habe ich das Gefühl, die Antwort auf alles, was mit Digitalisierung in Deutschland zusammenhängt, hat eine Antwort. Und zwar 5G. Flächenversorgung, 5G. Funklöcher stopfen, 5G. Innovationen, 5G. Autonomes Fahren, 5G. Einfach alles soll diese Technik lösen. Erstmal freue ich mich darüber, denn wir, die Deutsche Telekom, baut 5G. Und wir haben es schon zum Beispiel hier in Berlin in Betrieb genommen, in einem Stadtteil. Und es ist gut, wenn offenbar eine hohe Nachfrage nach dieser Infrastruktur besteht. Das ist wichtig, damit diese hohen Investitionen sich auch entsprechend rechnen. Trotzdem, meine Damen und Herren, ist die Welt nicht ganz so einfach. Auf komplexe Fragen bekommt man eben keine einfachen Antworten. Und manchmal lohnt ein zweiter Blick. Dazu drei Beispiele. Erstes Beispiel. Ist Deutschland wirklich Internetentwicklungsland? Ich lese ja viele Zeitungen jeden Tag. Und dann überschlägt man sich, dass das Netz in Deutschland schlechter ist als das Netz in Albanien. Und wenn man sich daran abgearbeitet hat, dann sagt man, es ist gar nicht Albanien, es ist schlechter als Lesotho. Diese Ländervergleiche sind sehr beliebt. China, Albanien, Lesotho. Beim Mobilfunk alle weit vor Deutschland. Wenn es mich nicht so maßlos ärgern würde, könnte ich sogar darüber schmunzeln. Weil wir betreiben das beste Netz in Albanien. Vor dem Hintergrund kenne ich natürlich die Infrastruktur und die Bandbreiten des Netzes in- und auswendig auf den Kennzahlen. Unser Netz ist nicht das Netz. Es gibt drei verschiedene Netze in Deutschland. Wir reden aber immer von dem Netz. Vor dem Hintergrund wird auch da sehr stark verkürzt. Unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Ausbaustati. Und im Land des geilen Geizes surft leider ein großer Teil unserer Kunden ausgerechnet im schwächsten Netz und zusätzlich bei Diensteanbietern, die nicht 4G anbieten, sondern nur 3G anbieten. Dann ist natürlich der Durchschnitt der Datennutzung auch deutlich niedriger, weil sie ja keinen 4G-Preis haben. Zweites Beispiel. Gesellschaften sind komplexe Gebilde. Märkte auch. Wenn ich in Deutschland eine Antenne baue, habe ich erstens eine Bürgerinitiative, zweitens den Denkmal- und Landschaftsschutz auf dem Hals und drittens brauche ich für jede Antenne die Genehmigung der Bundesnetzagentur, die zuvor die Antenne einmisst und überprüft, ob wir Feldstärke, Winkel genauso angetragen haben, wie das entsprechend vorgesehen ist. Bei 10 Antennen, die wir bauen, haben wir 3 Bürgerinitiative, die mindestens 2 Jahre den Bau blockieren. Die durchschnittliche Bau einer Mobilfunkantenne in Deutschland ist heute über 2 Jahre. Selbst wenn wir wollten. Wenn wir 5G flächendeckend bräuchten, meine Damen und Herren, nur mal Ihnen mal Fakten zu nennen hier, bräuchten wir 300.000 neue Antennen in Deutschland. Die Telekom betreibt heute 27.000 Antennen in Deutschland. Wir müssten auf 100.000 Antennen hoch, um ein flächendeckendes 5G-Netz zu bauen. Wie das gehen soll, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, eine schwierige Frage. In China fällt bürgerlicher Protest gegen Mobilfunkmasten geringer aus als bei uns. Die werden einfach gebaut. Da gibt es keine Diskussionnen. Ich war gerade bei China Telekom, um mich darüber einmal zu informieren, wie sie ihre Masten aufbauen. Interessanterweise bauen sie gar keine zusätzlichen Masten aus, sondern hängen das 5G in die existierende Infrastruktur. Und ja, alle haben dort Empfang, aber sie empfangen eben nicht alles. Drittes Beispiel. Wofür brauchen wir 5G? 5G ist vor allem dafür da, hohe Kapazitäten und geringe Reaktionszeiten, sogenannte Latenzen, im Netz zur Verfügung stellen. Unter 10 Millisekunden. Das menschliche Gehirn reagiert unter Stress in 15 Millisekunden. Da fällt was runter, ich fasse es. In dem Moment hat mein Gehirn diese Millisekunden Reaktionszeit gehabt. Brauche ich wirklich für alle Dienste im Internet Reaktionszeiten von unter 10 Millisekunden? In der Chemiefabrik, wo ich zukünftig Aktoren, Sensoren habe und die Berufsfeuerwehr danach gerufen wird, ob ein Fall außer Kontrolle läuft? Definitiv. An großen Verkehrsknotenpunkten, wo viele zusammenkommen, sehr viele Informationen gleichzeitig verarbeitet werden müssen? Selbstverständlich. In der smarten Stadt, wo Milliarden Geräte zukünftig vernetzt sein werden und sich gegenseitig steuern? Auch dort. Und auch da, wo keine Glasfaser liegt, da, wo heute kein Glasfaserausbau für Privatkunden möglich ist, ermöglicht 5G hohe Bandbreiten und damit eine Mobilfunktechnik als Alternative zur Festnetz. Aber wir schreien alle nach autonomem Fahren und 5G wird gleichgesetzt mit autonomem Fahren. Glauben Sie ernsthaft, dass die Automobilindustrie jemanden in ein Auto setzen würde und das Bremsen dieses Autos davon abhängig machen würde, ob eine Mobilfunkantenne funktioniert, ja oder nein? Das Auto heißt autonom, weil es autonom ist. Es braucht eine Vernetzung, eine K2X-Kommunikation. Aber es wird sich niemals, weder in den USA, wo Waymo eine reine softwaregesteuerte autonome Robotertechnologie ist, noch in China, wo ich gerade alle Automobillieferanten abgeklappert habe, sich ein Auto rein auf ein Mobilfunknetz, rein auf eine Cloud-Steuerung in dieser Infrastruktur verlassen. Es wäre vielleicht auch fahrlässig, das zu tun. Klar ist aber auch, wenn meine Kunden, die deutsche Autoindustrie, mir sagen, dass sie flächendeckend überall 5G für ihre Autos brauchen, dann reden wir darüber. Wir schauen uns an, was genau wird gebraucht, mit welchem Geschäftsmodell bekommen wir das hin und dann würden wir das unter ökonomischen Rahmenbedingungen auch entsprechend bauen. Wir dürfen dabei aber nicht den Fehler machen, die wichtigen Fragen ohne ihre Zusammenhänge zu diskutieren. Herr Pörksen nennt das meines Wissens einen Kollaps der Kontexte. Es wird über Ergebnisse diskutiert, aber weniger darüber, was zu diesen Ergebnissen geführt hat. Es werden Bilder gezeichnet, aber man ignoriert den Rahmen. Und am Ende werden Lösungen präsentiert, die zwar in sich schlüssig sind, aber für den Kontext, für den sie letztlich gedacht sind, vollkommen dysfunktional sind. Dazu zwei kleine Beispiele. Diskutiert wird momentan das Thema National Roaming im Mobilfunk. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass jemand im Zweifel eine Antenne aufstellt und dann auf alle Antennen der anderen Netzbetreiber zugreifen kann. Damit hat derjenige, der dann das beste Netz hat, automatisch Zugriff auf alle anderen und alle anderen Zugriff auf seine Antennen. Das Problem ist, wenn das kommt, meine Damen und Herren, hat kein einziger Anbieter mehr den Anreiz, nur eine einzige zusätzliche Antenne aufzustellen. Weil in dem Moment, wo keine Antenne da steht, hat keiner einen Zugriff. Aber in dem Moment, wo einer sie baut, können alle anderen drauf zukommen. Ich sage Ihnen, und wir haben Beispiele in Kanada, Beispiele in Frankreich, wo das versucht worden ist, wo wir hinterher gesehen haben, dass keiner mehr im ländlichen Raum ausgebaut haben. Ich glaube, das würde ein Ausbau im Mikado-Stil. Wer zuerst zuckt, hat verloren. Zweitens, regionale Frequenzen. In der kommenden Frequenzauktion für 5G geht es vor allem um einen Spektrumsblock im Hochfrequenzbereich, das sogenannte 3,5 Gigahertz Band. Das ist eine Welle, die viel Kapazität hat, sehr kurze Reaktionszeiten hat und wie Ultrakurzwelle eine geringe Ausbreitung. Also etwa wie beim UKW, wo Sie regional funken, aber wenn Sie Deutschlandfunk haben, gehen Sie auf die Langwelle. Das sind die alten Spektren, die wir benutzen. Es wird ein Block von 400 Megahertz verkauft. 100 Megahertz, also ein Viertel, sind aber reserviert für lokale Anwendungen. Das Spektrum wird also künstlich verknappt. Das Erste, was passieren wird, dass sich in der Auktion die Netzbetreiber um weniger streiten werden, was dazu führen wird, dass die Preise für Spektrum teurer werden. Gut für den Steuereinnahmen, schlecht für den Kunden. In Asien, in anderen Ländern, wird Spektrum einfach verteilt mit einer entsprechenden Verpflichtung für den Ausbau. Das heißt, die Mittel fließen unmittelbar in die Infrastruktur. Darüber hinaus wird aber dieses Spektrum zur Verfügung gestellt für sogenannte Produktionsstellen. Produktionsstätten wie große Fabrikanlagen, wie Automobilhersteller, Chemieanlagen und dergleichen mehr. Wenn 100 Megahertz, ein Viertel dieses Spektrums, für unsere deutschen Fabriken richtigerweise eingesetzt wird und wir nehmen alle Fabriken, die wir haben, und bringen die regional zusammen, decken wir dann 2%, 1% des Landes ab, vielleicht 4%. Aber 95% der Bevölkerung werden nicht in den Genuss kommen, diese regionalen Frequenzen zu nutzen. Übrigens, die Schelte wird sofort folgen. Wieso baut Ihr Telekommunikationsunternehmen im ländlichen Raum, in den Straßen, entsprechend nicht Bandbreiten auf? Weil diese Bandbreiten dann blockiert sind. Ein Viertel für Produktionsstätten. Meine Damen und Herren, die Populisten sind nicht immer die anderen, sondern viel zu oft sind wir es selbst. Und zwar immer dann, wenn wir es uns zu einfach machen, wenn wir zu sehr unseren Emotionen folgen und wenn wir Dinge auf Basis unserer bestehenden Weltbilder betrachten. Erkenntnis ist anstrengend, denn manchmal muss man seinen Blick nicht auf das Naheliegende richten, sondern auf den Horizont, um festzustellen, dass die Welt keine Scheibe ist. Vereinfachung ist wichtig, aber Komplexität muss sexy sein. Ich glaube, das sind auch die Lösungen dann. Der Spannpunkt der Telekom ist kein rein ökonomischer, sondern es muss auch bei uns immer eine konkrete Rückkopplung geben zwischen dem Geschäft und dem, was in der Gesellschaft passiert. Unser Handeln leitet sich immer auch ab aus der Verantwortung, die wir als Deutsche Telekom für Deutschland haben. Nochmal die Zahl. Wir investieren 5,5 Milliarden pro Jahr in Deutschland alleine. Der nächstgrößte Telekommunikationsunternehmer Vodafone 1,6, 1,7 Milliarden. Unser Handeln leitet sich deshalb auch immer ab aus der Verantwortung, die wir als Deutsche Telekom hier vor Ort sehen. Und unser Ansporn ist, Menschen und Unternehmen Teilhabe zu verschaffen. Unsere Kunden haben ein Recht darauf, bei der Digitalisierung Hashtag dabei zu sein. Ob beruflich oder privat. Und darum bauen wir weiter auf. Wir haben in der Presse ein 8-Punkte-Programm vorgestellt. 99,3% der Bevölkerung mit 4G. Perspektivisch mit 5G. 90% der Fläche werden wir ausbauen. 99,3% mit 4G bis 2020 mit 50 Megabit pro Sekunde, bis 2022 mit 100 Megabit pro Sekunde. Übrigens, 30% Deutschlands ist Wald. Sie können also auch auf dem Hochsitz landlust.de lesen. Wir haben mit 500.000 Kilometern Glasfaser das größte Glasfasernetz Deutschlands und wir bauen jedes Jahr jetzt 60.000 Kilometer zusätzlich auf. Wir wollen außerdem jedes Jahr 2.000 neue Mobilfunkstationen in Deutschland bauen. Insgesamt werden wir 20.000 Stationen in Deutschland mehr bauen. Und alle unsere Mobilfunkmasten im ländlichen Bereich und entlang der Verkehrswege werden wir unseren Wettbewerbern zur Mitnutzung anbieten, damit sie eben die passive Infrastruktur nicht selber bauen müssen, sondern entsprechend die der Deutschen Telekom entsprechend nutzen würden. Meine Damen und Herren, alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen nicht nur die Politik und die Regulierung hier mit am Tisch, sondern wir brauchen auch die Rückkopplung mit Ihnen. Und ich wünsche mir mehr Freude an Komplexität, mit Vielfalt an Perspektiven, mit fairer Kritik, denn die Rückkopplung zur Gesellschaft, von der ich gesprochen habe, erfolgt eben nicht nur durch Twitter, Facebook und LinkedIn, wo ich selbst unterwegs bin, sondern sie erfolgt oft auch durch Sie und durch Ihre Publikationen. Also wir brauchen auch Sie für das Thema.
Dann sind Sie ja hier genau richtig.
Vielen
ich bin
Dank.
Mal so frei. Bleiben Sie bei mir. Ja. Vielen Dank, Herr Höttges. Ich fand das sehr erfrischend und sehr positiv. Ja, so besonders nach dem, was wir davor gehört haben. Und ich habe gerade, was Sie gesagt haben, Digitalisierung als Geschenk anzusehen und das Problem, nach vorne zu lösen. Also wie Sie die Zukunft beschrieben haben und dass Sie es als positiv dargestellt haben, das hat mir sehr gefallen. Aber jetzt haben wir natürlich gelernt, Sie haben Großes vor. Wir wollen natürlich auch alle teilhaben. Also ich bin schon mal Telekom-Kundin, ja, darf ich, zufriedene übrigens, darf ich schon mal so vorstellen. Und wir haben ja gehört, wir haben sicherlich noch mehr hier. Was können wir denn jetzt ganz konkret für Sie tun? Das wäre ja jetzt die Frage. Wir haben es gelernt, die flächendeckende Versorgung ist bei Ihnen noch eine Utopie. Aber gibt es irgendwas, wie wir Ihnen helfen können?
Ja, ich meine, das fängt damit an, dass wir eben versuchen, mal zu verstehen, anstatt zu sagen, wir haben ein Netz, was schlechter ist als Albanien oder Lesotho. Das ist erstmal, das fühlt sich gut an. Man schlägt auf den Gaul ein und sagt, du musst schneller laufen. Anstatt mal zu fragen, was sind eigentlich die Ursachen, dass die Netzinfrastruktur in anderen Kontinenten, in anderen Ländern vielleicht besser funktioniert. Was sind die Rahmenbedingungen, die eine Industrie haben muss, um diese gigantischen Investitionen, die vor uns stehen, und wir reden für ein flächendeckendes Mobilfunknetz hier im 5G, reden wir von 70, 80 Milliarden, um die zu stellen.
Was können die Verleger dafür tun?
Nein, ich meine, die Frage, der Diskurs, den wir ja führen, ist, wir unterhalten uns jetzt, was ist die Rahmenbedingung für eine Auktion? Was sind die Rahmenbedingungen für die Regulierung? Was sind die Möglichkeiten für Finanzierung? Wie sieht eigentlich Wettbewerb in Deutschland aus? Anstatt sich zu beklagen über jedes Funkloch, über das ich mich maßlos ärgere, machen Sie sich keine Sorgen. Aber die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Forderungen, die man an die Politik artikulieren muss, damit diese Infrastruktur für die nächste Generation auch aufgebaut werden kann? Weil ich glaube, alleine zu kritisieren, diese Kritik läuft ins Leere. Die Politiker beschweren sich, die Telekommunikationsunternehmen beschweren sich, die Kunden beschweren sich, hinterher sind alle in so einem negativen Grundrauschen, aber nichts passiert. Wir haben diese Dystopie kreiert, aber wir haben keine Aufbruchstimmung für eine neue Infrastruktur in Deutschland geschaffen. Und ich glaube, das ist die Diskussion und das ist dieses Thema, was wir gemeinsam irgendwie arbeiten müssen. Ich finde, momentan sind wir zu polarisierend
unterwegs. Klingt nach einem langen Interview mit Ihnen, was der eine oder andere heute vielleicht noch führen möchte. Letzte Frage, kurz und knapp. Sie sagen Landlust im Wald. Was lesen Sie denn noch in Ihrer Tätigkeit? Bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit. Welche Zeitschrift lesen Sie?
Die Zeit.
In diesem Sinne, herzlichen Dank an den Vorstandsvorsitzenden der Telekom, Timo Theus-Höttges.